Ihr hört Comic Review Ausgabe 118 mit Saga Band 3. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review, dem Podcast, in dem ich Comics bespreche, die mir gefallen und wovon ich glaube und denke, dass sie euch da draußen auch gefallen. Warum soll ich eure Zeit mit Comics verschwenden? Warum sollt ihr euer kostbares Geld für Comics ausgeben, wo ich nicht glaube, dass sie euch gefallen würden? Heute treffen wir alte Bekannte wieder. Ich bin ja ein großer Fan von Brian K. Vaughan und ich habe schon einiges von ihm besprochen. Und auch in Hunting Down Comics haben wir Brian K. Vaughan schon einmal zum Thema gemacht. Band 1 und Band 2 hatte ich bereits besprochen. Den Link zu diesen Besprechungen findet ihr im Beitrag zu diesem Podcast auf comicreview.de. Dort findet ihr übrigens auch weitere Besprechungen dieser Art. Und wenn ihr keine Besprechung dieser Art verpassen wollt, dann abonniert einfach den entsprechenden Feed und in iTunes landet direkt die neueste Ausgabe jeden Freitag neu. Also, diesmal soll es um Band 3 gehen. Und während ich am Anfang von Band 1 von Saga irgendwie noch nicht so recht wusste, in welche Richtung es geht, beziehungsweise ob es mir genauso gefällt wie Why the Last Man und diese gleiche Sogwirkung entfalten könnte, muss ich sagen, mittlerweile bei Band 3 angekommen, hat sich dieses alles relativiert. Ich bin restlos begeistert von diesem Buch, wobei ganz am Ende gibt es nochmal einen kleinen Hinweis, wo ich denke, da könnte man vielleicht ein bisschen skeptisch sein, aber dazu später noch einmal. Mittlerweile hat dieses Buch 6 Eisner Awards, 6 Harvey Awards bekommen und einen Hugo Award, was eine ganze Menge ist, was ich in gewisser Weise nachvollziehen kann, in gewisser Weise aber auch wiederum nicht. Warum nicht? Weil ich mir irgendwie immer nicht ganz vorstellen kann, weshalb man, gut, es gibt verschiedene Kategorien in diesen Auszeichnungen, aber halt ein Buch so mit Preisen überschüttet. Positiv, auch in diesem Buch, und deswegen ist es für mich momentan das Beste, was in dieser Reihe auf den Markt gekommen ist. Also, wenn jemand sagt, er war mit Band 2 auch noch nicht so richtig überzeugt, dann sollte er auf jeden Fall nochmal Band 3 lesen. Wenn er spätestens dann nicht überzeugt ist, dann, glaube ich, ist diese Serie auch nichts für ihn. Warum sie mir diesmal so gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass dieses ganze, ich sag jetzt mal flapsig, dieses ganze Robotergedöns gar nicht so in dem Fokus steht, sondern die eigentlichen Charaktere so im Zentrum des Geschehens stehen. Und da hat in meinen Augen Brian K. Vaughan seine Stärke. Also er ist in der Lage, ein gutes Drama zu schreiben, eine Geschichte, die neben diesem Drama natürlich auch diesen ganzen sozialen Aspekte mit beinhaltet, die in meinen Augen sogar dann stellenweise so ein kleines Psychogramm erstellt. Also als das kleine einer Vorgriff, die Mutter von Marco mit Oswald D. Heist spricht, beziehungsweise umgedreht Oswald D. Heist mit ihr spricht und sie so ein bisschen analysiert und später nachher auch noch Prinz Robert der Vierte mit ins Spiel kommt und auch so ein bisschen analysiert wird, finde ich persönlich wirklich sehr gelungen, wobei sämtliche Charaktere in diesem Comic richtig zur Entfaltung kommen. Das ist ja auch eine Stärke dieses Comics in meinen Augen, dass Brian K. Vaughan nicht sagt, ich habe eine riesenlange Geschichte, die quasi so Schritt für Schritt erzählt wird. Nein, er nimmt quasi diesen Handlungsbogen, also in diesem dritten Teil sind auch wieder 6 Hefte vereint. Sprich, Heft 13 bis 18 sind hier gesammelt für gefunden und nimmt diesen Zyklus von 6 Heften. Sie haben ja dann auch immer nach diesem, sag ich mal, Zyklus auch immer so eine kleine Pause, die Fiona Staples dann nutzt, um vielleicht andere Projekte voranzutreiben. Dieser Zyklus von 6 Heften beinhaltet immer eine irgendwie in sich in gewisser Weise abgeschlossene Handlung, so dass man sagt, man könnte theoretisch auch einfach einen dieser Bände zwischendurch herauspicken, obwohl ich das in dem Fall wirklich nicht empfehle, weil der große Handlungsbogen, der rote Faden, der sich durch alle Bände hindurch schlängelt, ist halt einfach zu stark, als dass man sagt, man könnte dann zwischendrin einfach einsteigen. Zwischendrin ist eine interessante Perspektive, denn als ich angefangen hatte mit diesem Buch zu lesen, hatte ich so ein Déjà-vu-Erlebnis und dachte mir, irgendwie kommt mir das bekannt vor. War man da nicht schon? Hat man das nicht schon? Und warum sieht jetzt Marco so aus, wie er aussieht? Sprich, ich habe es zum Anlass genommen, nochmal 1-2 Hefte zurückzugehen, in Band 2 nochmal das Ende zu lesen. Und in der Tat ergibt es eine Szene, eigentlich ist es nur ein einziges Panel, ganz am Ende, der so ein Vorgriff der Geschichte darstellt, der dann plötzlich so dieses dritte Buch in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt oder zeigt, wie Brian K. Vaughan seine Geschichte erzählt, sodass man so einen kleinen Ausblick bekommt, was dann wahrscheinlich auch am Ende des dritten Bandes schon mal zeigt, in welche Richtung Band 4 gehen wird, der im Übrigen ja auch quasi direkt vor der Tür steht. Wenn ihr das den Podcast natürlich später hört, ist er wahrscheinlich schon da und ihr werdet direkt zugreifen können. Also diese Handlung diesmal konzentriert sich auf die Hauptcharaktere. Sie konzentriert sich auf Hazel, dem Säugling, dem Kind von Marco und Alana. Sie konzentriert sich auf die Eltern, beziehungsweise einen Teil der Eltern, denn wir hatten ja in Band 2 den Vater von Marco verloren, also Clara, die Oma, dann Isabel oder Isabel, wie auch immer man das aussprechen möchte, der Babysitter und so dieses, wie spinnt sich alles zusammen, wie findet sich so eine Familie, die dann doch so recht unterschiedlich sind. Immerhin sind es zwei komplette, diametral entgegengesetzte Kulturkreise, möchte man fast sagen, die hier aufeinander stoßen, die sich erstmal so ein bisschen finden müssen. Was ich spannend finde, und da merkt man, wenn man es genau liest, legt Brian K. Vaughan hier auch schon einen kleinen Samen oder einen kleinen Zweifel an der Harmonie dieser beiden. Also er schreibt mehr oder weniger in einem kleinen, naja, kleines ist schon auf einer Seite, also ein bisschen weiter ausgeführt, aber eine Perspektive, eine Variante der Geschichte, die plötzlich unsere Geschichte in einem komplett anderen Bild darstellen lassen würde. Finde ich spannend. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es am Ende dann wirklich so ausgeht. Das würde quasi die Geschichte komplett auf den Kopf stellen. Aber trotzdem, ich finde es eine Stärke eben von Brian K. Vaughan, dass er so etwas macht, sodass der Leser sich eben nicht sicher ist. Er weiß halt nicht, wie geht diese Geschichte weiter, auch wenn man auf der Cross-Cult-Ausgabe ganz hinten diesen Schmachtfetzen sieht, der eine Anspielung an dieses Buch, diesen Schinken von Oswald, die heißt, in diesem Buch darstellen soll. Also dieses heiße Liebe, warme, nackte, eingeölte Oberkörper und eine Frau, die den Mann anschmachtet. Also ich finde ja Fiona Staples grandios und sie hat ihre Stärken, wenn sie sich wahrscheinlich so wirklich austoben kann und so ein bisschen entfalten kann. In einem Podcast, den werde ich übrigens auch verlinken, ist leider auf Englisch, hat sie ja auch so gesagt, dass es anscheinend sehr viel künstlerische Freiheit für sie gibt. Sie ist ja, wusste ich auch nicht, hatte ich in einem anderen Artikel gelesen, dass Brian K. Vaughan und Fiona Staples anscheinend gleichberechtigte Partner sind. Denn irgendwie scheint es so, dass Brian K. Vaughan wirklich Fiona Staples angesprochen hat, gesagt, hier, ich möchte ganz gerne diese Serie machen. Sie war eigentlich eher so, ich möchte eigentlich keine ongoing Serie, also keine fortlaufende Serie machen, weil dann bin ich künstlerisch zu sehr eingeschränkt. Deswegen hatte man auch dieses Konzept mit diesem Hiatus, also dieser Pause quasi so eingefügt, dass, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber pro Jahr eben diese 6 Hefte, also ein Band erscheint und dann immer so eine Pause ist, damit beide Künstler halt noch genügend andere Sachen machen können. Und beide sind halt gleichberechtigt und sie schlägt halt immer auch mal ein paar Sachen vor, die in den Staaten anscheinend, sie ist ja Kanadierin, aber in den Staaten halt für wirklich hohe Wellen sorgen. Zum einen hat sie ein Cover gemacht, dieses Breastfeeding-Cover, also dieses, wo Hazel gesäugt wird, wo ich mich frage, was stört die Amerikaner daran? In diesem Buch ist es dann auch nochmal so, dass hier, ich weiß gar nicht, ob das gleich am Anfang von Heft 13 war, also so eine sehr sexuell aufgeladene Szene, also für das Brüder Amerika eigentlich schon unvorstellbar, für unser eins eher, ich sag mal, würde sich keiner aufregen darüber, aber Oswald, die heißt, spielt so diesen Psychologen in Verbindung mit diesem Prinz Robert, dem vierten, und lockt ihm quasi so raus, was sein inneres Verlangen ist. Und das endet so in einer Massensex-Orgie. Also keine Angst, das Buch ist halt trotzdem mehr oder weniger jugendfrei, also eigentlich jugendfrei. Aber da sieht man, dass es eben keine so geradlinige Geschichte ist. Und so für mich zumindest so unsympathische Gestalten wie dieser Prinz und dann jetzt auch diese Comtesse Robert, die Zehnte, glaube ich. Das sind so Gestalten, die so, ja, man könnte sie wahrscheinlich auch mit lebenden, real existierenden Personen vergleichen, einfach die so in einer Welt aufwachsen, die keinen Widerspruch kennen, die genügend Geld und Macht haben, um alles durchzusetzen, und das ist so, ja, dieser Punkt, wo man sich hier daran reibt. Und hier ist es in diesem Buch ja so, dass eben dieser Fokus wirklich auf dem Paar, also Hazel, Marco und Alana liegt und ihr familiäres Umfeld um die beiden oder um die drei so ein bisschen aufbreitet wird. Was ich dann auch sehr spannend finde, und das zeigt wieder so dieses, ich fange an einem anderen Schauplatz eine Geschichte an und bringe sie plötzlich in Bahnen. Denn zuletzt war ja der Wille quasi hinter Marco her, er wollte quasi seine große Liebe rächen, und sie sind notgelandet, müssen ihr Raumschiff reparieren, und nun kommt sich der Wille und Gwendolyn auf eine Art und Weise näher, die man wahrscheinlich gar nicht so gedacht hatte. Es gibt Drehungen und Wendungen, die muss man sich natürlich dann im Einzelnen wirklich lesen. Gwendolyn war die Ex von Marco, insofern gibt es da doppelt Sprengstoff. Dann finden beide, der Wille und Gwendolyn, die Sklavin, der er nun einen Namen gibt, der wiederum auch sehr, ja, sagen wir mal so, sehr sinnaufgeladen ist. Also übersetzt, die Weisheit passt halt sehr gut und man merkt so, wie bestimmte Charaktere einfach von ihrer Art auch umgedreht werden. Also ich bin, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich wirklich eher so einer, der halt ein gut gestricktes Drama, nur nicht mit Herzschmerz, weil das mag ich auch nicht, aber wirklich so ein gut gestricktes Drama mag und trotzdem aber auch so diese Momente zu schätzen weiß, wenn zum Beispiel die Journalisten quasi mehr über Alana erfahren möchten. Und dann stellt sich plötzlich heraus, dass diese beiden Journalisten auch noch ein, sagen wir mal, etwas dunkles Geheimnis haben. Und dann Alana eigentlich, die in einem Haushalt groß geworden ist, wo es eine Stiefmutter gibt, die wahrscheinlich gleich alt sind. So dieses typische Klischee in Anführungszeichen. Denn ich habe einen älteren Mann, der sucht sich eine neue Frau, weil Mutter gestorben ist und findet so ein, ich sage jetzt mal, in dem Fall ist es zwar nicht der Fall, aber so ein dummes Blondchen und die glaubt dann, die Mutter ersetzen zu können, obwohl sie auf einer, also jahresmäßig ungefähr auf einem Alter sind. Und der ganze Witz, den Brian K. Warner da wieder reinbringt, der sagt halt auch irgendwann an dem Punkt, oder die Mutter sagt, ja, nee, wir sind eigentlich ziemlich gut miteinander ausgekommen und irgendwann ging sie halt zur Armee, also Alana. Und man merkt halt, also auch so, wie sich die Journalisten halt anschauen, dass es da eine etwas, ja, ich will nicht sagen, eine dumme Frau gibt, aber eine Frau, die halt nicht merkt, wie ihr Umfeld auf sie reagiert. Und das macht mir persönlich Spaß, eben so eine Art von Geschichte zu lesen, einfach da dran zu bleiben und mit diesem Wortwitz. Und Wortwitz ist ein gutes Stichpunkt oder ein guter Stichpunkt, denn man muss in dem Fall auch wirklich mal die Übersetzung loben. Ansonsten bin ich manchmal so ein bisschen hin und her gerissen, liest man es lieber im Original, weil die englische Sprache ja in der Regel dazu verleitet, Sätze kürzer zu machen, also prägnanter, auf den Punkt, also wirklich so pointiert Sachen zu sagen. Und wenn man dann in der deutschen Sprache übersetzt, kann man das auch sehr gut machen. Also inhaltlich ist das schon das gleiche Bild, aber manchmal geht so ein bisschen die Spritzigkeit, die Leichtigkeit verloren, die diesem Englischen inne ist. Und in dem Fall hat der Übersetzer, Mark Oliver Frisch, kein Unbekannter, wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich muss sagen, von Anfang an, bei den ersten Bänden war das natürlich genauso. Bis zum dritten Band, aber erst beim dritten Band ist es mir so richtig bewusst geworden, wie gut eben dieses gelungen ist in der Übersetzung, wie die Dialogzeilen stimmen, wie es nicht so mit Wörtern aufgeladen worden ist. Wie gesagt, wäre auch eine legitime Übersetzung, aber es ist halt so, dass es diesen gleichen Sprachrhythmus förmlich mit hat. Und ich hatte bei Band 1 dann auch mal so diesen Vergleich angestellt und ich muss sagen, ich bin da wirklich begeistert. Und das zeigt, glaube ich, auch grundsätzlich so diese Liebe des Verlages Crosscult, wenn sie Bücher herausbringen. Ich meine, das Optische, da muss ich mich nicht wiederholen, ist ja auch das Gleiche. Es ist ein wunderschönes Hardcover, sehr schön aufbereitet. Das Cover-Artwork kommt hier sehr gut zur Geltung. Ein Bonusteil ist üblicherweise ein bisschen kurz geraten in dem Fall. Also hier gibt es so ein paar Fanskizzen. Es gibt nochmal von Christian Endres Steckbrief, Sternenkarte, Kopfgeldjäger in der Science-Fiction. Aber das ist mehr so ein, was gibt es sonst noch an Charakteren, die man vielleicht so mit dem Universum von Saga vergleichen kann. Also wer da noch nicht genügend Stoff findet, der sollte auf alle Fälle da mal reinschauen, obwohl mich da jetzt auf Anhieb nichts von denen, was dort besprochen worden ist, so richtig angesprochen hat. Gut, die Klassiker, also Blade Runner, das ist aber ein Film, läuft für mich so ein bisschen außer der Kategorie und auch Star Wars ist so ein Ding. Es gibt ein paar gute Geschichten davon, aber im Großen und Ganzen finde ich es als nette Trivia ganz interessant, aber hat mich nicht weiter gereizt. Ansonsten, wie gesagt, diese Skizzen, quasi Fanart, die zeigt, dass Fiona Staples nicht nur digital zeichnen kann, denn alles, was sie macht, macht sie halt digital, sondern nein, sie kann auch sehr schnell mal eben eine schöne Skizze machen. Interessante kleine Trivia-Geschichte am Rande, warum denn in diesem Buch auch diese süße kleine Robbe mit auftaucht, auch als Fanskizze hinten noch einmal. Fiona Staples kam anscheinend, wie sie eigene Worte sagt, also wie sie sagte, nicht so recht aus den Federn früh und so als Animation hat dann ihr Freund ja immer so süße Tierbilder aufs Handy geschickt, damit sie halt, oder wenn sie rechtzeitig aufgestanden ist, damit sie quasi eine Belohnung bekommen hat, so als Trigger. Sie mochte dann eben diese Robben, diese Babyrobben und hat sie jetzt hier in diesem Buch mit eingearbeitet und auch die grundsätzliche Idee, also diese Lügenkatze, diese Lion Cat, die in diesem Buch auch eine ganz neue Dimension bekommt. Für mich hat es sie dann in manchen Momenten so ein bisschen wie dieser Tiger von He-Man, der als Begleiter ist, also diese sonst eher träge Katze, die sonst eher so rumliegt und nicht viel macht, also sagt, ja, Lüge, wird jetzt zum Berserker und beschützt seinen Herren auf eine Art und Weise, wo man sagt, eben löwenmäßig, also eine Wahnsinnsfigur, eine Wahnsinnsgeschichte, und die ja eigentlich nach den Regeln lebt, aber in diesem Buch die Regeln so etwas, sagen wir mal, biegt, aber daran ist wahrscheinlich diese Gwendoline auch nicht ganz unschuldig, sie macht das schon sehr geschickt und wird dann aber direkt angezählt. Also, was die Geschichte angeht, in meinen Augen Band 3 wirklich der stärkste, beeindruckendste Band bisher, einfach weil er mir von Anfang bis Ende wirklich gut gefallen hat. Und einmal so ein bisschen die Erzählstruktur von Brian K. Vaughan verinnerlicht, merkt man auch, wohin diese Reise geht. Es gibt einige Überraschungen, mit denen man nicht gerechnet hätte in diesem Buch. Die einen sind auf Drogen zurückzuführen. Ich werde es nicht spoilern und nicht verraten. Es gibt auch eine interessante Aussage in diesem Buch. Irgendwo versucht Marco einem Theaterstück zu folgen und er sagt, er versteht so nicht so richtig den Subplot, also was steckt dahinter? Und Alana antwortet auf, nö, das gibt es da einfach nicht. Und ich weiß nicht, ob das eine Anspielung von Brian K. Vaughan ist, dass man in diese Geschichte auch nicht zu viel reininterpretieren sollte, sondern dass es da einfach manchmal einfach nur gute Unterhaltung gibt und dass da nicht noch irgendwo auf einem Element, auf einer Stufe, einer Schicht tiefer irgendeine geheime Botschaft verborgen ist, sondern dass es eben dieses Hier und Jetzt, dieser Moment der Faszination ist und man sie vielleicht nicht zu sehr überanalysieren sollte. So, und nun noch zu meinem Kritikpunkt, wobei ich mir rückblickend die Frage gestellt habe, ob das bei Why the Last Man nicht ähnlich war. Mein einziger Kritikpunkt im Moment zumindest ist, nach diesem wirklich starken Buch, dass Brian K. Vaughan nach eigenen Angaben hier für diese Reihe eigentlich kein definitives Ende vorgesehen hat. Also wenn es nach ihm gehen würde, würde er diese Serie genauso lange begleiten wie sein Kind, das ungefähr wahrscheinlich das gleiche Alter hat wie in diesem Buch, heranwächst und auch in diesem Buch eben dieses Kind genauso langsam heranwächst und irgendwann seine ersten Schritte tätigt und man es beobachtet und man weiß ja schon aufgrund dieser Stimme, ich sage es mal aus dem Off, dass sie bereits reif ist und quasi reflektiert auf die Ereignisse der Vergangenheit zurückschaut. Aber es ist nicht so ganz klar, wohin geht die Reise. Auf der einen Seite ist natürlich sind unsere Hauptpersonen auf der Flucht, suchen irgendwie ein sicheres Zuhause für ihr Kind. Auf der anderen Seite wissen wir, okay, irgendwie hat das Kind überlebt, ist alt genug, um darüber zu berichten. Ob es nun alleine ist, ob die Eltern gestorben sind, man weiß es nicht, aber es ist nicht anzunehmen, dass die Hauptpersonen, also Marco und Alana, aus diesem Buch herausgeschrieben werden, so schnell so, dass hier man darauf achten muss, wie sich diese Geschichte entwickelt, ob sie nicht zu sehr verseicht. Ich hatte das, glaube ich, bei Brian K. Vaughan und Runaways dann gesehen. Also das plätscherte irgendwann so hin und kam dann zu einem Punkt, der so nichtssagend ist. Runaways, so die ersten Bände sind in meinen Augen immer noch gut zu lesen. Nicht vergleichbar mit Saga oder mit Why the Last Man, aber trotzdem auf einem Niveau, was mir persönlich gut gefällt. Und viele dieser Geschichten haben es, unabhängig jetzt von Brian K. Vaughan, wahrscheinlich so an sich, dass wenn man weiß, okay, man hat eine feste Anzahl von Heftausgaben, die geplant sind, kann man dies natürlich ganz anders timen. So geht man so ein bisschen ins Unbekannte hinein und wir als Leser müssen uns überraschen lassen, in welche Richtung es geht. So oder so, mindestens ein Band wird noch kommen. Ich meine, es werden sicherlich noch viele kommen. In Amerika ist man bereits bei Heftausgabe 24, was neben der neue Band ist, der dann jetzt demnächst auch bei CrossCult erscheinen wird. Also 19 bis 24 6 weitere Hefte, wobei jetzt schon gesagt werden kann, dass ein Element, das in Band 3 quasi angesprochen wird, natürlich zum einen das Ende aufgegriffen wird, zum anderen auch ein Element, was innerhalb des Buches, also wie die beiden Hauptdarsteller oder Hauptprotagonisten sich ihr Leben weiter vorstellen, nun aufgegriffen wird und in die Tat umgesetzt wird. Und vermutlich wird natürlich auch wieder einer dieser Roboterprinzen oder der Roboterprinz, also dieses ganze Adelsgeschlecht, eine Bedrohung für diese beiden darstellen. Saga kann man eigentlich nur wirklich wärmstens empfehlen, wenn ihr aus irgendeinem Grund Band 3 die Besprechung gehört habt. Wie gesagt, ihr merkt ja, ich versuche den eigentlichen Handlungsplot so vage wie möglich zu halten, trotzdem zu viel anzuteasern, wie es irgendwie machbar ist, ohne euch den Spaß zu verderben. Also wer 1 und 2 noch nicht gelesen hat, der sollte sich am besten gleich mal Band 1 bis 3 holen und dann wirklich auch in einem Ritt lesen. Und wie gesagt, aus meiner Sicht war für mich Band 1 so ein bisschen holprig, nicht holprig im Sinne von schlecht erzählt, aber hat mich nicht gleich so gepackt. Dazu brauchte es dann mindestens 2 Bände, so wie das mal im Hinterkopf behalten. Von Brian K. Vaughan wird es noch einiges Neues geben. Der hat wieder ein paar Deals mit Image abgeschlossen und da wird es 2 neue Serien geben. Der eine, also Brian K. Vaughan mit Steve Scrooge, We Stand on Guard, und Brian K. Vaughan und Cliff Chang mit Paper Girls. Fiona Staples, eher Zeichnerin, die hat ja auch das ein oder andere Cover für Red Greens gezeichnet. Das wird jetzt beim deutschen Verlag Dani Books demnächst erscheinen. Oder wenn es etwas später hört, ist es vielleicht schon draußen. Allein vom Artwork, was die Geschichte angeht, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht bespreche ich es auf Comic Review. So, wo ihr alles finden könnt und die Links nochmal zum Beispiel zu Runaway, zu Saga 1 bis 3, wo ihr es kaufen könnt, findet ihr zu Blogbeitrag zum Podcast auf comicreview.de Ausgabe 118. Ansonsten bleibt mir nur noch eines, wie gesagt, aufgrund dieser vagen Endszenarien beziehungsweise der vagen Vorstellung, wie es weitergeht, gebe ich diesem Buch noch nicht ganz 10 Punkte, es sind wieder 9 Punkte. Wie immer der Hinweis, es ist eine grobe Richtlinie, damit man es auf den ersten Blick sieht, in welche Richtung dieses Comic geht. Wichtig ist natürlich in meinen Augen das, was ich schreibe und gesagt habe. Insofern das einfach mal im Hinterkopf behalten. Wenn ihr mal eines dieser Bücher gekauft habt, das ich besprochen habe, und nicht zufrieden wart und gesagt habt, ey, du hast das so und so dargestellt, mir hat es überhaupt nicht gefallen, habe ich natürlich überhaupt kein Problem, wenn ihr in die Kommentare zum entsprechenden Podcast reinschreibt, warum euch das Buch aus den und den Gründen nicht gefallen hat. Aber ich gehe davon aus, dass das, was hier in diesem Podcast landet, eigentlich auch wert ist, besprochen zu werden und unter verschiedenen Gesichtspunkten halt mich angesprochen hat und gereizt hat. Ansonsten hätte ich einfach keinen Podcast gemacht. Warum soll ich eure Zeit und später vielleicht euer Geld verschwenden für Bücher, die ich nicht mag und wo ich glaube, dass euch die auch nicht gefallen werden. Denn ich bin der Meinung, schlechte Comics findet ihr von ganz alleine, da braucht ihr mich nicht dazu. So, das soll es auch gewesen sein. Noch einmal der Hinweis, ihr findet mich auf Twitter, alle Links auf Comic Review. Solltet ihr mal einen Tipp haben, eine Frage, eine Anregung haben wollen, dann entweder direkt über Twitter oder in die Kommentare zum entsprechenden Podcast oder eine E-Mail an podcast@comicreview.de. In diesem Sinne vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast auf comicreview.de. Tschüss!